Wir haben letzte Woche begonnen, den Epheserbrief auszulegen. Dabei haben wir die ersten zwei Verse miteinander betrachtet und heute wollen wir fortfahren, diesen Brief auszulegen. Geplant waren es, die Verse 3 bis 6 zu betrachten, aber bei der Vorbereitung bin ich nur bis Vers 4 gekommen. Also möchten wir die Verse 3 und 4 des ersten Kapitels miteinander lesen und studieren. Und hier sagt Paulus: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus, wie er uns auserwählt hat in ihm vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und untadelig seien vor ihm in Liebe. Amen. Nachdem Paulus in den ersten zwei Versen sich als Autor dieses Briefes vorgestellt hat und die Empfänger adressiert hat und wir da einen kleinen Einblick in die Umstände der Epheser bekommen haben, beginnt Paulus nun den offiziellen Teil seines Briefes mit einem Lobpreis. Und wenn wir die Paulusbriefe und die Briefe im Neuen Testament generell studieren, dann fällt auf, dass Paulus oft mit einer Danksagung in Bezug auf die Empfänger des Briefes beginnt. Er dankt Gott für gewisse Dinge, die Gott in den Empfängern getan hat. Aber der Epheserbrief beginnt nicht mit einer Danksagung, sondern der Epheserbrief beginnt mit einem Lobpreis Gottes. Solch einen Lobpreis finden wir auch in anderen Briefen, aber der Epheserbrief, ich würde sagen, ist der Höhepunkt aller Lobpreise, die Paulus inspiriert durch den Heiligen Geist niedergeschrieben hat. Unter all den Lobpreisungen von Paulus können wir sagen, nimmt dieser Lobpreis im Epheserbrief eine herausragende Stellung ein. Wir können sagen, dass Paulus in diesem Lobpreis selbst unerreichbare Höhen erklimmt, weil er zurück in die ewige Vergangenheit geht und aufzeigt, wie Gott in der ewigen Vergangenheit die Erlösung von Sündern geplant hat. Er zeigt auf, wie wir jetzt schon im Himmel mit Christus sind und was wir eines Tages in der Ewigkeit sein werden. Also Paulus, der Zeithorizont dieses Lobpreises betrifft die ewige Vergangenheit und die ewige Zukunft und im Zentrum steht Jesus Christus und Gott, der diesen ewigen Rettungsplan erdacht und ausgeführt hat. In diesem Lobpreis, der von Vers 3 bis Vers 14 geht, preist Paulus Gott insbesondere für die herrliche Erlösung, die Gott erwirkt hat. Und Paulus preist alle drei Personen unseres dreieinigen Gottes in diesem Lobpreis. In den Versen 3 bis 6 preist Paulus Gott, den Vater, für die ewige Erwählung, für den ewigen Rettungsplan. Dann ab Vers 7 bis Vers 12 preist Paulus Gott, den Sohn, dass er diese Erlösung durch sein Opfer verwirklicht hat. Und in den Versen 13 und 14 preist Paulus Gott, den Heiligen Geist, mit dem wir versiegelt sind, der das Unterpfand unserer Errettung ist. Und wir sehen also, dieser Lobpreis von Paulus ist einzigartig in der Bibel und er zeigt uns diesen herrlichen Rettungsplan Gottes auf, unseres dreieinigen Gottes. Heute, und so Gott will, nächste Woche möchten wir uns primär mit dem ewigen Rettungsplan Gottes des Vaters beschäftigen. Heute möchten wir die Verse 3 und 4 miteinander studieren und sehen, wie Gott vor aller Ewigkeit diesen wunderbaren Rettungsplan erdacht hat. Und dabei wollen wir unseren Fokus auf folgende zwei Aspekte richten. Das erste ist, Gott hat uns gesegnet in Christus, Vers 3. Und das zweite ist, Gott hat uns erwählt in Christus, das ist Vers 3. Und das Ziel, das ich mit dieser Predigt verfolge, ist, dass wir zum einen durch den Heiligen Geist geöffnete Augen des Herzens bekommen und diesen herrlichen Rettungsplan, der vor Ewigkeiten geplant wurde, erkennen, um dadurch gemeinsam mit Paulus in Anbetung und Lobpreis zu fallen, weil das war das Ziel von Paulus. Er wollte, dass die Epheser verstehen, wie herrlich diese Rettung ist, damit sie in Lobpreis ausbrechen. Aber wir möchten abschließend auch noch ein paar Anwendungen dieses Textes und dieser Lehre für uns herausziehen. Also lasst uns zum ersten Punkt kommen. Gott hat uns gesegnet in Christus. Paulus beginnt diesen Lobpreis in Vers 3 mit den Worten: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Das Wort gepriesen oder das Wort preisen, das Paulus hier verwendet, trägt den Gedanken, gut von jemandem zu reden, jemanden zu loben oder jemanden zu segnen. Und in diesem Fall bezieht Paulus diesen Preis, diesen Lob, diesen Segen auf Gott und verfolgt damit einen jüdischen Brauch. Denn das erste Mal, wo diese Form des Segens in Bezug auf Gott ausgesprochen wird, ist in 1. Mose 9, Vers 26, wo Noah sagt, gepriesen, gesegnet, gelobt sei der Herr Jahwe, der Gott Sems. Und ab da an finden wir im Alten Testament immer wieder diesen Segen, diese Lobpreisung in Bezug auf Gott. So sagt David beispielsweise, gepriesen sei der Herr, Jahwe, der Gott Israels, der heute einen gegeben hat, der auf meinem Thron sitzt, während meine Augen es sehen. 1. Könige 1, Vers 48. David lobt, preist, segnet Gott dafür, dass er ihm einen Nachkommen geschenkt hat, der auf seinem Thron sitzen wird. Also dieser Segen im Alten Testament bezog sich meistens auf Jahwe, den Bundesgott Israels, und lobte ihn für seine Treue, seine Güte, seine Gnade und sein Versorgen in Bezug auf das Volk Israel. Doch der Segen, den Paulus hier ausspricht, auch wenn er in Bezug hat zum Alten Testament, unterscheidet sich gravierend zu dem Segen des Alten Testaments unter den Juden. Denn hier bezieht Paulus den Segen nicht auf den Bundesgott Israels, sondern auf, hört, den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Paulus preist hier nicht Jahwe, den Bundesgott Israels, sondern den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, durch den das Heil nicht nur zu den Juden, sondern zu allen Nationen gekommen ist. Mit anderen Worten, Paulus preist hier nicht einen Gott, der sich nur einer einzigen Nation offenbart hat, sondern Paulus preist hier Gott, der in Jesus Christus Heil zu Juden und Heiden gebracht hat. Und das ist eines der großen Themen im Epheserbrief, das Paulus den Ephesern aufzeigt, dass das neue Volk Gottes aus Juden und Heiden besteht, die durch Jesus Christus zu einem neuen Volk geschaffen worden sind. Darauf geht er vor allem in Kapitel 2 ein und in Kapitel 3 dieses Briefes zeigt Paulus auf, dass genau dieses Thema, dass sowohl Juden als auch Heiden gemeinsam zum Volk Gottes gefügt werden, ein Geheimnis in der Vergangenheit war. Und jetzt sagt er aber, dass es den heiligen Aposteln offenbart worden ist, nämlich, dass die aus den Nationen Miterben seien und mit Einverleibte und mit Teilhaber der Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium. Epheser 3, Vers 6. Das ist das große Geheimnis, das den Aposteln offenbart worden ist im neuen Bund, dass Gott nun der Gott aller Nationen ist. Nicht nur aus den Juden, sondern aus Juden und Heiden hat er sich ein Volk durch Jesus Christus erkauft. Dass auch du und dass auch ich, die wir nicht zum Volk Israel gehören, jetzt Mitteilhaber der Verheißungen des Alten Testaments sind, die den Juden galten. Und dass wir nun mit einverleibt sind, das heißt, dass wir nun zu diesem Volk Gottes gehören. Das ist ein Geheimnis gewesen und das ist jetzt offenbar worden. Und das sehen wir schon hier, in diesem Lobpreis Gottes, dass Paulus sagt, gepriesen sei nicht Jahwe, sondern gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn, Jahwe, Jesus Christus. In Christus ist das Heil zu allen Nationen gekommen. Nun, wenn Paulus hier aber, wenn wir das genau lesen, Gott, den Vater hier, als Gott unseres Herrn Jesus Christus bezeichnet, stellt sich für uns die Frage, was meint Paulus denn damit? Denn wir wissen alle und wir glauben hoffentlich alle, dass Jesus Christus Gott ist, dass er die zweite Person unseres dreieinigen Gottes ist. Was meint Paulus also dann damit, wenn er Gott den Vater hier als Gott von Jesus Christus bezeichnet? Wie können wir das verstehen? Nun, mit dieser Bezeichnung will Paulus unter keinen Umständen die göttliche Natur von Jesus Christus in irgendeiner Weise schwächen oder leugnen. Wenn Paulus hier Gott als den Gott unseres Herrn Jesus Christus bezeichnet, bezieht sich Paulus damit unmissverständlich auf die menschliche Natur von Jesus Christus. Dass Gott der Vater nicht nur der Vater von Jesus Christus ist, sondern indem Jesus Mensch wurde, ist Gott auch der Gott von Jesus als Mensch gewesen. Weil Jesus Mensch war, war Gott der Vater, nicht nur sein Vater, sondern auch sein Gott. Als Mensch wurde Jesus durch Gott im Leib seiner Mutter geformt. Als Mensch war Jesus abhängig von seinem Gott. Als Mensch glaubte, gehorchte und diente Jesus seinem Gott und Vater. Das ist das Geheimnis des Evangeliums, dass dieser ewige Gott, Jesus, Mensch wird und sich erniedrigt und sich demütigt und sein ewiger Vater zu seinem Gott als Mensch wird. Indem Paulus dies hier deutlich macht, sehen wir, worin die Grundlage dessen besteht, dass Gott sich ein Volk aus Juden und Heiden erkauft hat. Einzig und allein in dem Mittleramt der zweiten Person unseres dreieinigen Gottes, dass Jesus Mensch geworden ist, um als Mensch den Gehorsam zu erfüllen, den wir nicht erfüllen können, und die Strafe am Kreuz zu tragen, die wir verdient haben, und dann am dritten Tag von den Toten aufzustehen, um für uns diese Erlösung zu erwirken. Paulus lobt Gott, den Vater, hier also, weil er auf der Grundlage der Menschwerdung von Jesus Christus Heil zu allen Menschen bringen konnte. Paulus erklärt aber nicht nur, dass Gott gepriesen werden soll, sondern er geht auch darauf ein, wieso Gott gepriesen werden soll. Der Grund, wieso er Paulus in diesen Lobpreis verfällt, ist folgendes: weil Gott uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern. Paulus lobt Gott an dieser Stelle für den unermesslichen Segen, den wir von Gott empfangen haben. Und das Interessante an dieser Stelle ist, dass das griechische Wort Segnung ein verwandtes Wort von dem Wort gepriesen ist, das am Anfang dieses Verses steht. Dieses Wort Segnung enthält also auch daher diesen Gedanken, gut von jemandem zu reden oder jemanden zu loben, jemanden zu preisen. Also mit anderen Worten, als Christen sollen und können wir Gott segnen, ihn preisen, weil Gott uns zuvor gesegnet und beschenkt hat. Nun, worin besteht dieser Segen, den wir von Gott empfangen haben? Drei Dinge nennt Paulus hier, um diesen Segen näher zu definieren. Das erste ist die Art des Segens. Das heißt, Gott hat uns mit jeder geistlichen Segnung gesegnet. Das ist die Art, wie wir gesegnet worden sind. Und das Wort Geistliche kann auch übersetzt werden mit von dem Geist gewirkt. Von dem Geist gewirkte Segnung. Und dann wäre nämlich der Gedanke, dass die Art des Segens durch den Heiligen Geist gewirkt wird in uns. Und dass wir durch den Heiligen Geist diesen Segen Gottes empfangen haben. Also durch den Empfang des Heiligen Geistes wurden wir gesegnet. Und Paulus geht in den Versen 13 und 14 nochmal darauf ein, dass wir durch den Glauben den Heiligen Geist empfangen haben, der uns wiedergeboren hat und der das Unterpfand unseres Erbes ist. Also durch den Glauben empfangen wir den Heiligen Geist und dadurch empfangen wir alle himmlischen und göttlichen Segnungen. Denn indem der Heilige Geist durch den Glauben zu uns kommt, kommt Gott selbst zu uns. Der Heilige Geist ist die dritte Person unseres dreieinigen Gottes. Indem der Heilige Geist in unser Leben kommt, empfangen wir die ultimative Segnung, nämlich Gott selbst, mit allem, was Gott ist, mit allem, was Gott getan hat, mit allem, was Gott für uns vorbereitet hat. Der Heilige Geist im Leben eines Christen ist die Garantie, dass er erlöst ist. Sie ist die Garantie, dass er das ewige Leben hat. Sie ist die Garantie, dass Gott ihn festhält. Sie ist die Garantie, dass er geheiligt wird. Sie ist die Garantie, dass er verherrlicht wird. Also mit dem Heiligen Geist haben wir alle Segnungen des Evangeliums empfangen. Das ist die Art des Segens. Aber als zweites beschreibt Paulus auch den Ort dieser Segnung. Wir sind gesegnet mit diesen geistlichen Segnungen, und zwar in den himmlischen Örtern. In den himmlischen Örtern. Wenn ihr den Epheserbrief lest, und das empfehle ich euch, dann werdet ihr sehen, dass diese Bezeichnung insgesamt 5-mal vorkommt. 5-mal im Epheserbrief spricht Paulus von den himmlischen Örtern. Doch was für ein Ort meint Paulus damit? Und wie sind wir an oder in diesem Ort gesegnet worden? Lass uns kurz 3 dieser Stellen im Epheserbrief anschauen. In Kapitel 1, Vers 20 erklärt Paulus, dass Gott, nachdem er Jesus aus den Toten auferweckt hat, ihn zu seiner Rechten in die himmlischen Örter gesetzt hat. Christus ist auferstanden, ist in den Himmel aufgefahren und hat sich nun zu Rechten Gottes gesetzt. Hier sehen wir, die himmlischen Örter ist der Ort, wo Gott mit seiner Gegenwart, mit seiner Herrlichkeit, mit seiner Heiligkeit wohnt und thront. In Kapitel 3, Vers 10 erklärt Paulus, dass Gott durch die Gemeinde nun gewaltigen Engelwesen in den himmlischen Örtern seine Weisheit offenbart hat. Also hier sehen wir, dass diese himmlischen Örter nicht nur der Ort ist, wo Gott mit seiner Gegenwart wohnt, sondern die himmlischen Örter ist auch die Sphäre, wo gewaltige, herrliche, mächtige Engelwesen wohnen, die nun anhand der Gemeinde die herrliche Weisheit Gottes erkennen. Laut Kapitel 6, Vers 12 sind die himmlischen Örter auch der Bereich, wo geistliche Mächte der Bosheit existieren, gegen die wir täglich ankämpfen müssen. Diese himmlischen Örter, von denen Paulus hier also spricht, sind der geistliche Bereich, wo zum einen der dreieinige Gott mit seiner Herrlichkeit wohnt. Es ist der Ort, wo gewaltige Engelwesen und geistliche Mächte sind. Und wenn wir die Offenbarung noch dazu lesen, dann werden wir verstehen, dass dieser himmlische Ort auch der Ort ist, wo die verstorbenen Geister der Gläubigen sind, um vor Gott zu stehen und ihn anzubeten, gemeinsam mit den unzählbaren Engeln und den heiligen Wesen im Himmel. Das sind die himmlischen Örter, von denen Paulus hier spricht, diese geistliche Sphäre der Herrlichkeit Gottes. Und Paulus will uns nun erklären, dass wir durch den Heiligen Geist mit den Segnungen dieses himmlischen Ortes beschenkt und gesegnet worden sind. Das heißt, wir sind nicht nur auf dieser Erde mit materiellen Gütern gesegnet worden, wie Gesundheit, Kleidung und Nahrung. Nein, wir sind auch mit jedem himmlischen, göttlichen, geistlichen Segen, der aus der Gegenwart Gottes herausfließt, jetzt in diesem Augenblick gesegnet worden. Auch wenn wir noch auf dieser Erde leben, empfangen wir jetzt in diesem Augenblick bereits all diese Segnungen, die die Engelwesen im Himmel empfangen, die Geister der Verstorbenen im Himmel empfangen. Das dürfen wir auch jetzt schon empfangen. Wieso? Wir haben jetzt schon Zutritt in die Gegenwart Gottes. Wir können jetzt schon mit ihm reden. Wir können jetzt schon seine Herrlichkeit sehen in seinem Wort und in der Person von Jesus Christus. Und das sind nur einige dieser Segnungen, die wir jetzt schon in den himmlischen Örtern haben. Wir haben also die Art des Segens und den Ort des Segens betrachtet, aber Paulus geht auch noch auf den Mittler dieses Segens ein. Wie konnten wir denn überhaupt durch den Heiligen Geist mit diesen himmlischen und geistlichen Segnungen gesegnet werden? Paulus erklärt uns, dass der Mittler dieses Segens Christus ist. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus. Christus ist der Mittler diesen Segens. Wir haben letzte Woche schon gelernt, dass diese Bezeichnung in Christus sehr häufig von Paulus in seinen Briefen vorkommt, auch sehr häufig im Epheserbrief, um die Einheit des Christen mit Christus zu verdeutlichen. Als Christen sind wir in so einer Weise mit Christus verbunden, dass wir jetzt schon in diesem Augenblick, wie ich es letzte Woche schon gezeigt habe, mit ihm verbunden sind und im Himmel mit ihm sitzen. In Kapitel 2, Vers 6 sagt Paulus, dass Gott uns mit auferweckt und mitsitzen lassen hat in den himmlischen Örtern in Christus Jesus. Also in dem Augenblick, wo Gott uns die Augen geöffnet hat, wo Gott uns die Wiedergeburt geschenkt hat durch den Heiligen Geist, hat er uns mitversetzt, hat er uns auferweckt und mitversetzt mit Christus in den himmlischen Orten. Dort, wo Christus nun auf seinem Thron als Herrscher aller Herren und als König aller Könige sitzt und regiert, sitzen wir mit ihm gemeinsam in den himmlischen Orten. Und einzig und allein auf der Grundlage dessen, was Christus getan hat, dass er Mensch wurde, dass er gestorben ist, dass er auferstanden ist und sich zu Rechten Gottes gesetzt hat. Der Christ, wir können es so sagen, ist ein Mensch, der zur selben Zeit zwei Aufenthaltsorte hat. Du wohnst in Winterbach, in Weinstadt, in Waiblingen, in Böbingen. In demselben Augenblick wohnst du im Himmel und sitzt in Christus zu Rechten Gottes in den himmlischen Orten. Das ist dieses Geheimnis des Evangeliums. Deswegen betet Paulus auch, wie wir irgendwann noch sehen werden, dass der Heilige Geist uns geöffnete Augen des Herzens schenken muss, dass wir diese Wahrheit nicht nur intellektuell irgendwie annehmen, sondern sehen, glauben, verstehen und dass diese Wahrheit unser Leben verändert. Wir sehen also, Paulus beginnt diesen Lobpreis aufgrund dessen, wer Jesus ist und dass das Heil durch Jesus zu allen Nationen gekommen ist und dass wir mit unermesslichen Segnungen gesegnet sind in Christus Jesus. Und wenn wir das verstanden haben, dann bleibt nichts anderes übrig für dich und mich, als den Lobpreis auszufallen. Die Anwendung für uns lautet nicht, tu dies oder tu jenes. Die Anwendung lautet, fall auf deine Knie und bete Gott an für das, was er getan hat in Christus Jesus für dich. Weil wir haben nichts von dem verdient. Was wir verdient haben, ist der Zorn Gottes, die ewige Trennung in der Hölle aufgrund unserer Sünden. Stattdessen verwirft Gott uns nicht und verdammt Gott uns nicht, sondern segnet uns mit unaussprechlichen Segnungen in den himmlischen Orten. Halleluja! Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus für all die geistlichen Segnungen in den himmlischen Orten, die er uns in Jesus Christus gegeben hat. Als Christen sollten wir ein Volk sein, das dafür bekannt ist, seinen ihren Gott zu preisen. Wir sollten dafür bekannt sein, dass wir unserem Gott Lieder singen, dass wir Gott preisen. Nicht nur im Gottesdienst, zu Hause, wenn wir uns treffen mit Leuten, dass wir gut über Gott reden. Gepriesen bedeutet segnen, gut reden, dass wir gut über Gott reden, dass wir über all das reden, was Gott an uns getan hat. Nicht nur die Segnungen, sondern auch die alltäglichen Dinge, die Gott uns gibt. Dass wir gut über Gott reden und ihn preisen. Das ist die Haltung, die Paulus hatte. Und das sollte die Haltung von jedem von uns sein. Deswegen sagt Paulus auch den Philippern, tut alles ohne Murren. Weil wenn wir murren, dann haben wir nicht verstanden, wie wir gesegnet sind. Wenn wir undankbar und unzufrieden sind, dann haben wir nicht verstanden, wie unermesslich der Segen ist, den Gott uns in Jesus gegeben hat. Deswegen kann der Christ glücklich und zufrieden sein, selbst dann, wenn Gott ihm alles genommen hat, weil er hat immer noch Christus. Und er hat immer noch all die Segnungen in den himmlischen Orten. Der Christ ist der reichste Mensch, selbst wenn er nichts auf dieser Erde besitzt. Das ist der erste Punkt. Die Segnungen, die wir in Christus haben. Der zweite Punkt, auf den Paulus in seinem Lobpreis eingeht, ist, Gott hat uns erwählt in Christus. Gott hat uns erwählt in Christus und hier muss gesagt sein, dass Paulus nun beginnt, diese geistlichen Segnungen, die wir in den himmlischen Orten haben, etwas zu definieren und zu erklären. Und der erste große Segen, den wir empfangen haben, ist die Auserwählung Gottes vor Grundlegung der Welt. Paulus sagt hier in Vers 4, wie er uns auserwählt hat in ihm vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und untadelig seien vor ihm in Liebe. Das Wort wie kann auch mit weil oder denn übersetzt werden und beschreibt also ein Ergebnis oder ein Aspekt dieses Segens, mit dem wir gesegnet worden sind. Daher können wir auch übersetzen, denn, also wir sind gesegnet worden mit allen geistlichen Segnungen in den himmlischen Orten, in Christus Jesus, denn er hat uns auserwählt. Also die Auserwählung ist ein Aspekt dieses Segens. Und das Wort auserwählen, das Paulus hier verwendet, beschreibt, wie man eine bestimmte Sache oder Person ausgewählt hat. Oder auswählt, aussucht. Jemanden auszuwählen beschreibt, wie man sich aus einer Masse von Menschen einzelne Personen aussucht und auswählt, um diese zu bevorzugen. Wir kennen dies zum Beispiel, um es als mit einem sehr einfachen Beispiel zu verdeutlichen, aus dem Sportunterricht, wo sich zwei Schüler aus der Klasse einzelne Schüler auswählen dürfen, um ein Team zu bilden. Der Schüler, der wählen darf, sucht sich die Schüler aus, die er gerne in seinem Team haben will, und er wählt diese. Hier wird aus der Masse von den Schülern einzelne Personen ausgesucht, ausgewählt, um in einem bestimmten Team zu sein. Sie werden selektiert. Nun, an dieser Stelle will ich darauf hinweisen, dass ich mir dessen bewusst bin, dass die Lehre der Auserwählung oft ein kontroverses Thema ist. Und ich weiß, dass es vehemente Verfechter der Erwählungslehre gibt. Und ich weiß auch, dass es vehemente Verfechter gegen diese Lehre gibt. Und ich möchte deutlich machen, mein Ziel ist es nicht, heute Morgen weder für die eine noch für die andere Seite zu sprechen. Mein Ziel heute Morgen ist es, Gottes Wort sprechen zu lassen. Mein Ziel ist es nicht, diesen Theologen oder diesen Theologen zu zitieren, um aufzuzeigen, was dieser Theologe über die Erwählung gesagt hat oder was dieser Theologe über die Erwählung gesagt hat. Mein Ziel ist es, Gottes Wort sprechen zu lassen. Und wir alle sollten mit einem demütigen Herzen und mit einem belehrenden Herzen Gottes Wort lauschen und hören, was Gott uns in seinem Wort zu sagen hat. Und im Laufe dieses Lobpreises kommt das Wort vorherbestimmt mindestens noch zweimal vor. Also Paulus will wirklich deutlich machen, dass diese Rettung, die du und ich, wenn wir an Christus glauben, erfahren haben, einzig und allein auf der Grundlage dessen besteht, weil Gott uns vor Grundlegung der Welt dazu bestimmt und auserwählt hat. Denn wenn wir diesen Vers anschauen von Paulus, dann sollte uns eine Sache deutlich sein. Paulus spricht hier nicht irgendwie eine vage Behauptung aus, über die es zu diskutieren gäbe. Paulus spricht hier eine Tatsache aus. Er sagt, wie er uns auserwählt hat. Da gibt es nichts zu diskutieren. Da gibt es auch nichts irgendwie dran zu rütteln oder zu verändern. Sondern für Paulus war diese Lehre so klar, dass er es einfach wie in einem Statement abgibt. Und für die Epheser war diese Tatsache, diese Lehre auch so klar, dass er nicht irgendwie noch versuchen musste zu diskutieren, was es jetzt bedeutet. Es ist eine Feststellung, eine Aussage von Paulus als berufener Apostel, dass Gott uns ausgewählt hat, über die es nicht zu diskutieren oder zu argumentieren gibt. Ich denke, der Grund, wieso diese Lehre für Paulus und auch für seine Leser in Ephesus ohne zu zögern akzeptiert wurde, liegt daran, dass sowohl das Alte Testament als auch unser Herr Jesus Christus selbst diese Lehre geglaubt und verkündigt hat. Mose als Beispiel erklärt dem Volk Israel, dass Gott sie, das Volk Israel, aus der Masse der Völker, und damals gab es viele Völker, aus der Masse der Völker auserwählt hat, um sein Eigentumsvolk zu sein. Dort lesen wir nicht, weil ihr mehr wäret als alle Völker, hat der Herr sich euch zugeneigt und euch erwählt, denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern, sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch und weil er den Eid hielt, den er euren Vätern geschworen hat, hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Haus der Knechtschaft, aus der Hand des Pharaos, des Königs von Ägypten. 5. Mose 7, die Verse 7 bis 8. Also aus einer Masse von Völkern, aus einer Masse von Nationen hat Gott sich ein einziges Volk auserwählt. Ungerecht? Das ist ungerecht, was mit den anderen? Gott hat sich ein Volk auserwählt aus der Masse der Völker. Und den gleichen Gedanken der Auserwählung finden wir auch bei Jesus. Als er seine 12 Apostel berufen hat, heißt es, als es Tag wurde, er hat die Nacht über gebetet, rief er seine Jünger herzu und er wählte aus ihnen 12, die er auch Apostel nannte, Lukas 6, Vers 13. Also wir wissen, dass zu diesem Zeitpunkt viele Jesus gefolgt sind. Es gab viele Jünger. Und von diesen vielen Jüngern, die Jesus zu sich gerufen hat, hat er 12 auserwählt, ausgesucht. Ungerecht mit den anderen? Nein. Es war Jesu freie Entscheidung, wen er sich erwählt. Und es waren nicht die 12 Apostel, die zu Jesus gekommen sind und gesagt haben, wir erwählen uns für dich, dein Apostel zu sein. Nein, Jesus hat sie erwählt. Das ist, was er in Johannes 15, Vers 16 sagt. Ihr habt nicht mich auserwählt, sondern ich habe euch auserwählt. Sehen wir also die Schreiber des Alten Testaments und auch Jesus selbst, sie glaubten an die Lehre der Erwählung und sie verkündigten diese Lehre auch voller Gewissheit und Überzeugung. Und so ist es nicht verwunderlich, wenn auch Paulus als Jude und als berufener Apostel Jesu Christi diese Lehre glaubte und voller Staunen, voller Herrlichkeit über diese Lehre gesprochen hat. Wie uns das Beispiel mit dem Sportunterricht, aber auch das Beispiel aus dem Alten Testament und von Jesus gezeigt haben, sind diejenigen, welche erwählt werden, immer passiv. Und der, der erwählt, ist aktiv. Und wenn wir nun in unseren Vers schauen, dann sehen wir, dass Gott der Erwählende, der Aktive ist und wir, die wir erwählt sind, sind passiv. Es heißt hier, wie er uns auserwählt hat. Das Wort er bezieht sich auf Gott, den Vater, der uns auserwählt hat, der uns ausgesucht hat. Und mit dem Wort uns bezieht Paulus sich auf sich selbst und auf die Christen in Ephesus. Wir können auch sagen, mit uns bezieht er sich auf die Gemeinde und die einzelnen Personen, die in der Gemeinde sind. Also mit anderen Worten, so wie Gott im alten Bund das kleine und schwache Israel aus der Masse der Nationen erwählt hat, um sich an Israel zu verherrlichen, genauso hat Gott nun im neuen Bund Menschen dazu erwählt, kleine, schwache, sündige Menschen, um in die Gemeinde genommen zu werden und sich dadurch zu verherrlichen. Den Korinthern schreibt Paulus Folgendes. Denn seht eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden mache. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt und das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache, damit sich vor Gott kein Fleisch rühme. 1. Korinther 1, 26 bis 29. Gott erwählte das kleine und schwache Israel, um sich an ihm zu verherrlichen. Gott erwählt kleine, schwache, unwürdige Sünder, um sich dadurch zu verherrlichen. Der Schüler im Sportunterricht würde sich wahrscheinlich nur die besten und sportlichsten und athletischsten Schüler in sein Team wählen, um zu gewinnen. Gott ist nicht so. Gott nimmt die Schwachen, die Kleinen, die Verachteten, die unwürdigen Sünder. Und er wählt sie, um sich dadurch zu verherrlichen. Das will Paulus, davon bin ich überzeugt, den Lesern in Ephesus deutlich machen. Ihr, die ihr Zauberei und Magie betrieben habt, ihr, die ihr die Göttin Artemis angebetet habt, ihr, die ihr Unmoral und Gottlosigkeit und Sünden praktiziert habt, euch hat Gott auserwählt. Ihr, die ihr tot wart in euren Sünden, die ihr fern von Gott wart, die ihr nach bösen und sündigen Begierden eures Fleisches gelebt habt und Kinder des Zorns wart, Epheser 2, hat Gott auserwählt. Euch hat Gott auserwählt, um der sichtbaren und der unsichtbaren Welt seine überschwängliche Gnade, Freundlichkeit und Macht zu offenbaren. Sehen wir, die Lehre der Auserwählung macht den Menschen klein und demütig und Gott groß. Was habe ich zu meiner Rettung beigetragen? Ich war Gott fern, ich habe Gott gehasst, ich habe gegen ihn rebelliert. Nichts in mir hat sich danach gesehnt, mich vor ihm zu beugen. Ich habe ihn nicht gesucht und ich habe nichts Gutes getan. Der einzige Grund, wieso ich errettet bin, ist, weil Gott sich entschieden hat, mich zu retten. Und die Lehre der Auserwählung ist auch keine ungerechte Lehre, wie manche behaupten, weil es dann ja ungerecht für diejenigen ist, die nicht erwählt wurden. Doch diese Behauptung ist nicht korrekt. Denn gerecht wäre es, wenn Gott niemanden rettet, wenn Gott alle Menschen in die Hölle gehen lässt. Aber es ist Gnade, dass Gott dies nicht tut. Es ist Gnade, dass Gott von einer Masse von unzähligen Menschen, die alle in die Hölle gehen, Einzelne aussucht, damit sie nicht verloren gehen, sondern gerettet werden. Die Lehre der Erwählung offenbart uns Gottes freie und unverdiente Gnade. Und dies macht Paulus in Vers 5 und 6 deutlich, worauf wir nächste Woche, so Gott will, eingehen werden, wo er aufzeigt, dass Gott uns zuvor bestimmt hat. Wieso? Wieso hat Gott uns zuvor bestimmt? Vers 6. Zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, womit er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Das ist das Ziel. Damit Gott verherrlicht wird, damit Gott groß gemacht wird, damit seine Gnade gerühmt wird. Deswegen hat Gott uns auserwählt. Damit nicht der Mensch sich rühmt und sich auf die Brust schlagen kann und sagen kann, schaut, wie stark ich bin, schaut, wie toll ich bin. Gott hat gesehen, wie fromm ich sein werde und wie ich mich irgendwann mal für ihn entscheiden werde. Was für eine Blasphemie. Damit der Mensch sagen kann, ich habe es nicht verdient. Der einzige Grund, wieso ich erlöst bin, ist diese Gnade Gottes, dass er mich erwählt hat, damit er dadurch verherrlicht wird. Nun lasst uns weitergehen und betrachten, was Paulus noch über dieses Thema zu sagen hat. In diesem Vers erklärt Paulus und definiert Paulus diese Lehre der Auserwählung Gottes etwas näher. Dabei beleuchtet er wieder drei wesentliche Aspekte dieser Erwählung, auf die wir eingehen wollen. Das erste ist der Zeitpunkt der Auserwählung. Paulus erklärt uns, dass diese Erwählung Gottes bereits vor Grundlegung der Welt stattgefunden hat. Mit dieser Zeitangabe datiert Paulus unsere Erwählung an einen Zeitpunkt in der ewigen Vergangenheit, wo nichts existiert hat als nur unser Gott, Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Bevor Gott also diese Welt schuf, bevor er den Grund dieser Welt gelegt hat, ja bevor irgendetwas existierte, erwählte Gott sich ein Volk. Dies wiederum macht deutlich, dass die Auswahl Gottes nicht von den Handlungen, Entscheidungen oder Aktivitäten der Menschen abhängig war, denn sie konnten noch nichts tun. Er hat sie erwählt, doch bevor sie irgendetwas tun konnten, oder, um es mit den Worten von Paulus aus Römer 9, Vers 11 zu sagen, als sie weder Gutes noch Böses getan hatten, wieso? Damit der Vorsatz Gottes nach Auswahl bleibe. Amen. Gott hat uns auserwählt, noch bevor ich gesündigt habe, noch bevor ich etwas Gutes getan habe, da hat er mich dazu bestimmt, zur Sohnschaft. Der dreieinige Gott, Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist fasste in alle Ewigkeit diesen Schluss, Menschen auszuwählen. Sie sahen dich und mich, unser Gott sah dich und mich bereits vor Grundlegung der Welt. Doch was war das Ziel? Welches Ziel verfolgte Gott vor Grundlegung der Welt, uns auszuwählen? Das ist der zweite Aspekt, auf den Paulus eingeht. Er nennt das Ziel der Erwählung und sagt, dass wir heilig und untadelig seien vor ihm in Liebe. Das ist das Ziel der Auserwählung. Wir haben letzte Woche bereits gelernt, dass der Begriff heilig abgesondert bedeutet. Heilig zu sein bedeutet, separiert zu sein. Wir wurden von Gott aus dieser Welt heraus abgesondert für ihn. Heilig bedeutet aber nicht nur abgesondert, heilig bedeutet auch vollkommen rein und sündlos. Denn über Gott heißt es, dass er heilig ist. Was bedeutet, dass er sowohl abgesondert ist von seiner Schöpfung, als auch vollkommen rein und heilig und sündlos. Das Wort untadelig, das Paulus hier verwendet, wird an anderen Stellen auch mit ohne Flecken oder ohne Fehler übersetzt. Dabei bezieht sich dieses Wort auf die Befreiung von jeder Schuld und jeder Befleckung, die durch die Sünde zu uns gekommen ist. Gott hat uns also auserwählt, abgesondert zu sein für ihn, ohne Sünde zu sein und von all den Flecken, die die Sünde auf uns brachte, gewaschen zu sein. Dazu hat Gott uns auserwählt. Und jetzt will noch jemand sagen, aber wir sehen nicht, dass Gott uns zum Heil erwählt hat. Was ist denn das andere als das Heil? Heilig und abgesondert zu sein bedeutet, gerettet zu sein. Martin Lloyd-Jones erklärt diese beiden Begriffe folgendermaßen. Der Unterschied zwischen den beiden Begriffen lässt sich so erklären. Heiligkeit beschreibt den inneren Zustand der Reinheit, während untadelig die nach außen sichtbare Reinheit nennt. Mit anderen Worten, Gott hat uns dazu erwählt, damit wir ein vollständig erneuerter Mensch sind. Denn Gott sah, dass die Menschheit, die er erschaffen wird, von ihm abfällt. Und er entschied sich dafür, Menschen, die sich von ihm abgewendet haben, zu nehmen, sie zu reinigen von den Sünden und von den Befleckungen der Sünde, um sie heilig und untadelig vor sich zu stellen. Und das ist sehr wichtig. Paulus sagt hier, wie er uns auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und untadelig seien vor ihm, also in der Gegenwart Gottes. Nun, wir wissen, dass die Bibel lehrt, dass Gott reinstes Licht ist. Wir haben es heute durch Gottes Vorsehung in Jakobus 1 gelesen. Gott ist reinstes Licht. Und bei ihm ist kein Wechsel von Schatten oder Licht. Johannes erklärt uns auch, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis ist in ihm. 1. Johannes 1, Vers 5. Und wir lesen auch, dass Gott ein unzugängliches Licht bewohnt, den keiner der Menschen gesehen hat, noch sehen kann. 1. Timotheus 6, Vers 16. Gottes Wesen ist also vollkommen rein. Gottes Wesen ist vollkommen heilig. In Gott gibt es keinen einzigen Fleck, keinen einzigen Punkt, der schwarz ist. Gott ist vollständig helles Licht. Und nun lesen wir in unserem Vers, dass Gott uns auserwählt hat, damit wir heilig und untadelig seien vor ihm, in seiner Gegenwart. Wie können Menschen, die vollständig verfinstert sind in ihrem Verstand, wie es Paulus zeigt, die befleckt sind mit Sünde, in der Gegenwart so eines reinen und heiligen Wesens stehen? Es ist absolut unmöglich. Es ist nicht möglich. Aber Gott hat sich entschieden, nochmal, sich ein Volk zu erwählen und es in so einen Stand zu versetzen, damit es in seiner heiligen Gegenwart bestehen kann. Gott hat uns also erwählt, seinem Wesen ähnlich gemacht zu werden. Gott hat uns erwählt, heilig zu sein, rein zu sein, Licht zu sein. Das ist das Ziel der Auserwählung Gottes. Wir können auch sagen, dass das Ziel Gottes mit der Auserwählung von Sündern darin besteht, die Auswirkungen und die Folgen der Sünde und des Sündenfalls vollständig zu beseitigen. Weil Sünde und Unreinheit sind Folgen des Sündenfalls. Und wenn Gott uns nun erwählt hat, heilig und untadelig zu sein, bedeutet es, dass er die Sünde und die Folgen der Sünde vollständig aufheben wollte. Und der einzige Weg, wie Gott dies tun konnte, besteht in seinem Sohn Jesus Christus. Das führt uns zum dritten Aspekt der Erwählung, auf die Paulus eingeht, nämlich die Grundlage der Erwählung. Wir haben den Zeitpunkt betrachtet. Wir haben das Ziel betrachtet. Was ist die Grundlage? Was ist die Grundlage dafür, dass Gott sich ein Volk erwählen konnte, dass es heilig und untadelig ist? Die Grundlage ist Jesus Christus. Denn er sagt hier, dass Gott uns in ihm erwählt hat. Was sich auf Jesus Christus bezieht. Erneut. In ihm. Zum dritten Mal finden wir in diesen vier Versen das Wort in ihm. In Christus. Er ist die einzige Grundlage unseres Glaubens, unserer Erlösung, unserer Erwählung. In ihm bedeutet, die Verbindung, die wir durch den Glauben mit Jesus Christus haben, diese Einheit, diese innige Verbindung, die wir mit Jesus haben. Dadurch macht Paulus deutlich, dass Gott uns vor Grundlegung der Welt in Jesus gesehen hat und in ihm erwählt hat, heilig und untadelig zu sein. Wie können wir das verstehen? Damit du und ich von unseren Sünden gereinigt werden können, damit du und ich geheiligt werden können, damit du und ich von den Befleckungen der Sünde gewaschen werden können, benötigt es ein Opfer. Und wir lernen aus dem Alten Testament, dass Gott Opfer dargebracht wurden, um Sünden zu vergeben. Aber das Neue Testament lehrt uns, dass das Blut von Stieren und Böcken unmöglich die Kraft haben, uns von unseren Sünden zu befreien. Und deswegen benötigt es ein menschliches Opfer, ein Opfer von einem Mensch, dessen Blut rein und makellos ist, um uns zu reinigen und makellos zu machen. Und die Bibel lehrt uns, dass dieser Plan, dass Gott seinen Sohn in die Welt sandte, um für Sünde zu sterben, nicht erst dann entstanden ist, als die Menschheit in Sünde gefallen ist, sondern vor Grundlegung der Welt. Vor Grundlegung der Welt. Dies erklärt uns Petrus in seinem ersten Brief. Er schreibt dort, dass wir erlöst worden sind mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehl und ohne Flecken, der zuvor erkannt, zuvor bestimmt ist, vor Grundlegung der Welt, aber offenbart worden ist am Ende der Zeiten um euretwillen. 1. Petrus 1, die Verse 19 bis 20. Also Gott, noch bevor die Welt existierte, noch bevor er die Welt geschaffen hat, noch bevor die Menschen dort lebten, erwählte Gott sein Sohn, die zweite Person des reinigen Gottes dazu, eines Tages Mensch zu werden, um für eine gefallene Welt zu sterben und sich ein Volk zu erkaufen, das heilig und untadelig sei. Und eben weil Gott vor Grundlegung der Welt seinen Sohn erwählt hat, das Opferlamm zu sein, konnte er auch vor Grundlegung der Welt sein Volk in ihm erwählen und sagen, weil mein Sohn Mensch wird und weil mein Sohn sterben wird und weil ich meinen Sohn auferwecken werde und weil ich meinen Sohn zu meinen Rechten setzen werde, kann ich jetzt schon Richard und Simon und Daniel und wen auch immer erwählen in Christus, dass sie heilig und untadelig seien. Und wenn sie geboren werden, dann wird es einen Zeitpunkt geben, an dem ich sie rufen werde und sie werden meiner Stimme hören und mir folgen. Weil ich sie erwählt habe, weil ich sie dazu bestimmt habe, heilig und untadelig zu sein. Vor Grundlegung der Welt. Und Jesus ist der einzige Grund und die einzige Grundlage, wieso Gott dies tun konnte. In Anbetracht dieser überwältigenden Wahrheit wundert es uns nicht, dass Paulus in so einen Lobpreis ausgebrochen ist, oder? Dass Paulus so überwältigt ist von diesen unfassbaren Wahrheiten. Wir haben gelernt, dass Paulus Gott für diese geistlichen Segnungen gelobt und gepriesen hat und dass die erste und wahrscheinlich größte dieser Segnungen, die Grundlage dieser Segnungen in der Auserwählung Gottes vor Grundlegung der Welt besteht. Nachdem wir dies gelernt haben, möchte ich diese Predigt schließen, indem ich auf vier ganz kurze Anwendungen eingehe, die wir aus dieser Lehre ziehen. Das erste ist, vertraue auf Christus, in dem alleine Erwählung ist. Wenn du heute hier sitzt und du bist noch nicht versöhnt mit Gott, du bist noch in deiner Sünde, Gottes Zorn liegt noch auf dir, dann sollte sich für dich nicht die Frage stellen, bin ich erwählt oder bin ich nicht erwählt? Für dich stellt sich die Frage, wie kannst du errettet werden? Und der einzige Weg, wie du errettet werden kannst, ist, indem du dein Vertrauen und dein Glauben an Jesus Christus setzt. Petrus ermutigt und fordert uns sogar auf, darum, Brüder, befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung fest zu machen. 2. Petrus 1, Vers 10. Wie machst du deine Erwählung fest? Vertraue auf Christus, nicht auf deine Werke, nicht auf deine Frömmigkeit, nicht auf deine Abstammung, nicht, dass du irgendeiner Kirche oder Gemeinde zugehörig bist, nicht, dass du getauft bist. Vertraue nicht auf deine Werke, Deine Werke werden dich verdammen am Tag des Gerichts. Vertraue auf Christus. Glaube an Christus, dass er das auserwählte Lamm Gottes ist, dass er für deine Sünden am Kreuz gestorben ist. Vertraue ihm und mach deine Berufung und Erwählung fest jetzt. Und die wir an ihn glauben und die wir dadurch Gewissheit haben dürfen, dass er uns erwählt hat, sollen diese Erwählung genauso festmachen. Denn Petrus erklärt uns dann weiter, dass wie diese Festmachung der Erwählung aussieht, indem wir heilig leben. Indem unser Leben widerspiegelt, was wir sind in Christus. Und das ist der zweite Anwendungspunkt, auf den wir eingehen wollen. Strebe danach, heilig und unbefleckt zu leben. Wisst ihr, viele Gegner der Erwählungslehre entgegnen dann und sagen dann, ja, aber dann kannst du erleben, wie du willst. Hat Gott dich erwählt, dann kannst du nie wieder vom Glauben abfallen, dann kannst du erleben, wie du willst. Diese Leute haben absolut nicht verstanden, erstens, was Erwählung bedeutet und zweitens, was Gott uns in seinem Wort lehrt. Gott hat uns erwählt, heilig und untadelig zu sein. Und in diesem Augenblick sind wir bereits heilig und untadelig vor Gott in Christus Jesus. Und das, was wir jetzt schon geistlich sind, soll sichtbar werden in unserem Leben. Also wir sollen danach streben, diesem Stand gemäß zu leben, Sünde zu töten, uns von Sünde abzuwenden, heilig zu leben, von jeder Befleckung der Sünde uns fernzuhalten und uns reinigen zu lassen durch das Blut Jesu Christi. Den Kolossen schreibt Paulus, zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Sanftmut, Langmut und so weiter. Kolosser 3, Vers 12. Als Auserwählte Gottes, was soll ich tun? Anziehen, das Neue, den neuen Menschen, ein heiliges Verhalten, heiligen Lebenswandel. Wenn wir durch Gottes Gnade errettet sind, dadurch zu den Auserwählten Gottes gehören dürfen, dann sollte ein dritter Punkt in dir und in mir Lobpreis hervorrufen. Verwerfe jeden Ruhm und gib Gott alleine alle Ehre. Wenn du zu den Erwählten gehörst, sollte dies in dir jeden Stolz vernichten. Jeden Stolz vernichten und eine tiefe Demut hervorrufen. Denn wie wir gesehen haben, erwählte Gott dich bereits vor Grundlegung der Welt, noch bevor du etwas Gutes oder Böses tun konntest. Es sollte dich und mich demütigen. Wir sollten immer wieder aufs Neue auf unserem Angesicht liegen und fragen, Herr, wieso ich? Was habe ich denn getan? Was habe ich dazu beigetragen, dass du dich für mich entschieden hast? Gar nichts. Es sollte in dir Demut hervorrufen, zu fragen, du ewiger, heiliger Gott, schaust auf einen Wurm wie mich, der ich deinen Zorn verdient habe und du hast dich für mich entschieden. Ich konnte dir damals nichts bringen, ich kann dir auch jetzt nichts bringen. Und doch hast du mich geliebt vor Ewigkeiten, hast deine Liebe auf mich gelegt. Es sollte in uns Demut und Lobpreis, Anbetung und Dankbarkeit hervorrufen. Und eine vierte Sache, und dann schließen wir. Evangelisiere die Verlorenen im Vertrauen auf Gottes souveräne Gnade. Auch hier kommen die Gegner der Erwählungslehre und sagen, ja, wenn man dieser Lehre glaubt, dann muss man ja gar nicht mehr evangelisieren. Wiederum, diese Leute haben die Erwählungslehre nicht verstanden. Gerade weil Gott vor Grundlegung der Welt sich ein Volk auserwählt hat, gehen wir raus und verkündigen das Evangelium, damit die, die erwählt sind, das Evangelium hören und gerettet werden. Das war die Motivation von Paulus, dem größten Calvinisten, wenn man so will, und dem größten Evangelisten gleichzeitig. Paulus schreibt an Timotheus, deswegen erdulde ich alles, wegen was? Um der Auserwählten willen. Damit auch sie die Errettung erlangen, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit. 2. Timotheus 2, Vers 10, hast du gehört? Paulus vertrat die Lehre der Erwählung und er war der größte Evangelist. Er hat sein Leben hingegeben für den Dienst, nicht nur für den Dienst. Er sagt hier, deswegen erdulde ich dies alles, wieso? Um der Auserwählten willen, damit auch sie die Errettung erlangen. Er ging nach Ephesus. In dem Glauben, dass dort Auserwählte sind. Er ging nach Korinth, in dem Glauben, dass dort Auserwählte sind. Er wollte nach Rom reisen und nach Europa reisen, weil er wusste und glaubte, Gott hat sich eine Nation erwählt und ich gehe und verkündige das Evangelium der gesamten Schöpfung, damit die Erwählten hören und folgen und gerettet werden. Evangelisiere deinen Nachbar. Evangelisiere deine Arbeitskollegen. Evangelisiere deine Klassenkameraden. Geh auf die Straße nach Waiblingen. Rede mit den Leuten über das Evangelium. Nicht mit der Frage, sind sie erwählt oder nicht, sondern mit dem Auftrag, ich predige das Evangelium. Und das ist, was uns, die wir an diese Lehre glauben, auch diese Freiheit gibt. Jemand, der diese Lehre nicht glaubt, der ist die ganze Zeit verkrampft und versucht zu überreden und glaubt, dass es an ihm nun liegt. Es liegt nicht an mir. Es liegt an dem souveränen Gott, der Menschen rettet. An mir liegt es, diese Botschaft zu verkündigen. Alles andere ist Gottes Werk. Geh und evangelisiere die Verlorenen in dem Glauben an die souveräne Gnade Gottes. Und so lasst uns diese Predigt schließen mit Bewunderung, mit Lobpreis, mit Dank, mit Anbetung, mit Staunen über das, was Gott vor Ewigkeiten bestimmt hat. Amen. Steht gerne zum Gebet auf. Unser großer Gott, wir beugen uns vor dir und es bleibt nichts anderes übrig, als dir zu danken, dass du diesen ewigen Rettungsplan vor Grundlegung der Welt gemacht hast und dass du dir ein Volk erkauft hast aus dieser sündigen Welt, damit sie heilig und untadelig sein. Und wir beten, Herr, rufe du auch heute, hier und jetzt, diejenigen, die hier sind, zu dir, damit auch sie ewige Herrlichkeit empfangen, damit sie gerettet werden. Und uns, die wir durch deine Gnade gerufen worden sind und folgen durften, lege du uns ein Lob, ein Dank und Preis in unser Herzen, dich anzubeten für das, was du uns in Jesus gegeben hast. Amen.